Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Heute nicht aus dem Radiostudio, sondern aus der Reporterkabine vom Schweizer Fernsehen. Und zwar aus der Reporterkabine in Paris. Vor uns liegt der Center Court, der Guy Philippe Chatrier, wie er hier heisst, am French Open. Neben und hinter uns wusste Journalisten. Vorher ist gerade mal Zwillander noch vorbeispaziert und Haufen ehemalige Tennis-Cracks spekulieren, ob der Roger Federer Paris dieses Jahr nochmal gewinnt. Und ein so ein Ex-Tennis-Profi sitzt jetzt vis-à-vis von mir, der Heinz Günthard. Früher mal die Schweizer Nummer 1 im Tennis, später als Coach an der Seite von der Steffi Graf auf der ganzen Welt unterwegs. Er wohnt mit seiner Familie in Monaco und in Schweden und ist als Tennisexperte und Beobachter für das Schweizer Fernsehen unterwegs. Heinz Günthard, das alles, das klingt nach einem Traumjob. Ist es auch einer?
Ja, wie alle solchen Jobs. Es gibt Tage, wo es sehr gut ist und Tage, wo man das Gefühl hat, es ist ein bisschen viel Druck, vor allem wenn man als Coach schafft. Weil man leidet ja mit, wenn der Spieler gönnt und eben auch, wenn er verliert. Aber die Höhen und Tiefen machen das Ganze ja genau interessant.
Sie haben jetzt vor allem Ihre Rolle als Coach angesprochen. Wenn wir jetzt Ihre Rolle als Experte für Schweizer Fernsehen ein bisschen genauer anschauen, warum machen Sie das? Machen Sie das zum Geld verdienen? Aus Liebe zum Tennis oder einfach um im Gespräch zu bleiben?
Ja gut, es ist schön, wenn man etwas verdient mit dem, was man macht, logischerweise. Aber ich habe das auch als Möglichkeit angeschaut, dabei zu sein wie einer der besten Sportler vom Jahrhundert. Seine Karriere gestaltet und da können wir live mit vor Ort dabei sein, ist ein absolutes Privileg. Dass er noch ein Schweizer ist, ist natürlich ein riesen Zufall, weil die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ausgerechnet wenn ich die Möglichkeit habe, am Mikrofon zu sitzen, ist eigentlich bei null.
Ich habe auch gestern ein bisschen zugeschaut, was Sie gearbeitet haben, zusammen mit Ihrem Kollegen Stefan Bührer. Und es dunkelt mir schon, das ist auch noch eine Arbeit, die Sie da machen. Also der Rekord ist, glaube ich, 11 Stunden, die Sie zusammen mit dem Stefan Bührer am Stück durchmoderiert haben. Und es bleibt wirklich keine Zeit, um dazwischen mal etwas zu essen oder so. Ja, das ist so.
Das würde schon auffallen, wenn man isst. Am Mikrofon ist es dann auch noch zu hören. Also ganz gut kommt das wahrscheinlich nicht über. Es ist schon so, dass gewisse Tage absolut nach einer Arbeit sind. Um das zu verdeutlichen, worum es sich da handelt. Also wir sitzen da jetzt in 1,5 Quadratmeter. Die Luft ist nicht sehr gut. Man hat sogenannte Elektrosmog für sämtliche Monitoren und sonstige Geräte. Dann haben wir einen Kopfhörer an für 11 Stunden. Ich weiss nicht, ob irgendjemand das schon mal zuhause ausprobiert hat, für 11 Stunden einfach nochmal einen Kopfhörer anzulegen und dann auf dem Fernsehschirm schauen und dann einfach mehr oder weniger durchreden. Dann kann man sich etwa vorstellen, um was sich das Ganze handelt.
Zum wievielten Mal sind Sie denn jetzt schon hier auf dem Gelände von Roland Garros, jetzt abgesehen von Ihrem Job als Reporter, grundsätzlich. Wie viele Mal sind Sie schon hier gewesen?
Das erste Mal bin ich 17 und seitdem immer, das macht 34 Jahre.
Zum 34. Mal. Für jemanden wie mich, der das zuerst mal mindestens von innen sieht, die Spieler, die vorbeigehen in den Players Lounge, das ist natürlich sehr faszinierend. Jetzt dunkelt es einem aber trotzdem, das ist gleich nicht alles so Glamour und Elite und High Society, wie das vielleicht viele meinen, wenn sie das am Fernsehen schauen. Es sind Haufen Leute, sind gestresst, auch die Spieler, wenn sie an Pressekonferenzen kommen zum Beispiel. Wie nehmen Sie das wahr?
Dass die meisten Leute gestresst sind, absolut. Ob sie einen Grund dafür haben, das ist nochmal ganz eine andere Frage. Den meisten Leuten geht es ja eigentlich sehr gut, sonst wären sie ja nicht da. Also sie verdienen einen Haufen Geld, sie machen einen interessanten Job, aber manchmal haben sie auch das Gefühl, es sei ein grosser Konkurrenzkampf, jemand will etwas wegnehmen und so weiter und so fort. Jeder hat sein Gärtchen. Das ist, glaube ich, so wie überall sonst auch. Und durch das, dass alles ein bisschen intensiver ist, da man gewinnt und verliert an einem Tag, weiss ganz genau, ist es jetzt gut gewesen oder weniger gut, kommt das ein bisschen mehr raus vielleicht als bei einem anderen Ort.
Wenn man jetzt noch so ein bisschen das Backstage-Feeling anschaut, wie ist denn, wenn der Roger Federer eintrifft hier in der Players Lounge oder auch so mal in der Pressekonferenz, was passiert unter Journalisten? Ist das nur ein spezieller Moment?
Nein, das ist kein spezieller Moment, wenn man immer dabei ist, weil es passiert ja täglich. Und die Journalisten kommen normalerweise nicht in der Player Lounge hin. Also im Player Lounge passiert gar nichts, das ist quasi der freie Raum für die Spieler. Und sonst laufen die ganzen Sachen sehr nach Schema ab. Es ist ja alles reglementiert, teilweise überreglementiert, was gar keinen Sinn mehr macht. Man muss vorher schon anfragen, ob man dann quasi morgen ein Interview machen will. Dann wird einem gesagt, wie viele Fragen das man stellen darf. Dann gibt es nachher eine genaue Liste, wenn man drankommt. Also es passiert fast gar nichts mehr zufällig. Von dort her gibt es auch keinen Tumult.
Also auch nicht, wenn der Roger Federer mit den beiden Zwillingen der Herzlauf kommt, was ja auch mal vorkommt.
Ja, ich weiss nicht, ob er irgendwann mal bei den Journalisten vorbeiläuft mit Zwillingen. Ich habe das persönlich noch nie gesehen.
Wie gut kennen Sie den Roger?
Ja, privat nicht sehr gut. Also wir sind noch nie miteinander gegessen oder Ähnliches. Wir sagen einander Grüße, wenn wir einander sehen. Also wir sind im gleichen Hotel gewesen, anfangs letzte Woche beispielsweise. Und dort habe ich auch das erste Mal seine Kinder gesehen, beispielsweise, also im Lift. Wo er übrigens eine ganz interessante Konstruktion hat, also der Kinderwagen wieder aufgebaut ist, habe ich müssen sagen, ganz geschickt gemacht, dass er nicht so viel Platz nimmt. Das ist ein halber aufeinander oben und gegenübereinander.
Also dass auch in den Lift rein mögen?
Ja, und alles so, wahrscheinlich hat das alles Sinn. Ich habe noch nie Zwillinge gehabt, aber man muss sich da wahrscheinlich schon überlegen, was man für Equipment da mitnimmt.
Wer kennt denn den Mensch Roger Federer wirklich, abgesehen von seiner Familie?
Das ist eine gute Frage, durch das ich eben noch nie mit ihm sehr viel Zeit privat verbracht, weiss ich auch nicht, mit dem er viel Zeit privat verbringt. Von dort her bin ich da kein Experte.
Eine ganze Armada von Journalisten behauptet allerdings, sie kennen den Roger Federer. Oder Schweizer Journalisten mindestens.
Das kann schon sein. Das ist halt unterschiedlich, wenn man das Wort kennen benutzt. Also für mich kennen in dem Sinn ist etwa, wenn ich einen auch privat kenne, dass ich ihn kenne, seit er 17 ist. Das ist etwas anderes. Oder? Dass er mir Götze sagt, er weiss, wer ich ist, ich weiss, wer er ist. Das ist ein anderes Thema.
Interessant ist in diesem Zusammenhang ja auch, dass all diesen Journalisten, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ihren Job vom Erfolg von Roger Federer abhängen. Also wenn er in der ersten Runde verlieren würde, dann müssten die alle sofort heim. Wenn er aufhört zu spielen, dann leisten sich die Zeitungen und die Radios und das Fernsehen auch keine Redaktoren vor Ort mehr, auch kein Heinz Günther mehr. Ist Ihnen das bewusst?
Das ist mir selbstverständlich bewusst. Darum ist es ein Privileg, können vor Ort sein. Das ist das, was ich angesprochen habe. Es ist für mich eine Möglichkeit, quasi Geschichte live zu verfolgen. Und darum mache ich das.
Sind Sie denn am Roger irgendwie dankbar für das auch? Sie sind seit 8 Jahren, glaube ich, wirklich immer auf den Fersen von ihm. Und Ihr Job hängt davon ab, wie er spielt.
Ja, das Wort dankbar kann man natürlich unterschiedlich auslegen. Selbstverständlich bin ich dankbar. Aber es ist ja nicht so, dass er das irgendwie für mich macht und irgendwann mal an mich denkt, ich muss jetzt gehören, damit er in Paris bleiben darf. Höchstwahrscheinlich funktioniert es nicht so.
Wenn man Ihnen beiden oder vor allem auch Ihnen zuhört am Fernsehen, wenn Sie eben über Roger Federer reden, dann lernen wir auch einiges über Statistik. Jetzt sind ja Tennisregeln an sich schon recht komplex. Da wird 15, 30, 40 gezählt. 15-0 heisst nicht 15-0, sondern 15-love. Sie reden dazu noch über Prozentzahlen von der unretournierten zweiten Aufschläge von Federer seinem Gegner. Kann man den Tennis besser mit statistischer Hilfe erklären?
Ja, nur wenn man etwas von Tennis bereits versteht. Also nur irgendwelche Zahlen im Raum zu setzen, bringt es nicht. Man muss es dann im Verhältnis zu anderen Sachen weiter erklären und hoffentlich gelingt uns das zwischendrin.
Wie merken Sie, dass jemand etwas von Tennis versteht?
Ja, gar nicht. Wie er ist ja ganz niemand anders. Also ich habe ja keinen direkten Kontakt mit dem Laien, auch nicht für sich.
Aber wenn Sie jetzt mit jemandem reden über Tennis, merken Sie sofort, der kommt raus oder der hat keine Ahnung?
Ja, so direkt merkt man das nicht, weil es gibt einen Haufen Leute, die zwar den Jargon kennen, also wissen, wie man alles nennt, aber trotzdem nicht allzu viel davon verstehen. Und sie können somit eigentlich sehr gut kaschieren, dass sie nicht genau wissen, was draussen abläuft.
Also muss man dann selber Tennis gespielt haben, dass man wirklich rauskommt? Oder ist es von Vorteil, wenn man schon mal ein Racket in der Hand gehabt hat? Oder gibt es auch Tennisexperten, die selber kein sauberes Leis anbringen?
Es gibt hier die Menge, die kein sauberes Leis anbringen. Es gibt Momente, wo man schon einen Vorteil hat, wenn man es selber schon gemacht hat. Also vor allem auf der mentalen Seite, wenn man schon mal auf dem Center Court unten gestanden ist, vor vollem Haus und sie sprechbar war im fünften Satz, dann ist das schon sehr ein spezielles Gefühl und das ist wahrscheinlich nicht nachzuvollziehen, genau was dann unten abläuft, wenn man noch nie in einer ähnlichen Situation war. Sonst von der Taktik her muss man nicht unbedingt selber gespielt haben, dann sollte man einfach sehr oft zugeschaut haben und es gibt ja einige Coaches, auch berühmte, die also nicht mehr noch kein Backhand Slice anbringen. Im Prinzip überhaupt nicht Tennis spielen. Also der bekannteste dafür ist der Nick Politieri. Der kann knapp einen Ball übers Netz spielen. Also von dort her ist das nicht notwendig, dass man ein guter Tennisspieler war, um ein guter Coach zu werden. Es gibt sogar viele Beispiele dafür, dass gute Tennisspieler nicht unbedingt gute Coaches hergeben, wie sie dann nur wissen, wie sie spielen und das Gefühl haben, dann müssen sie so spielen, wie es hat ja funktioniert für mich, es sollte dann auch für ihn funktionieren. Und das wiederum ist nicht optimal.
Wenn man sich hier in Roland Garros so ein bisschen den letzten Tag bewegt hat, dann haben wir das Gefühl, Tennis ist der Mittelpunkt vom Leben, von der Welt irgendwie. Wenn man es dann aber wieder, wenn man weggeht vom Gelände oder zurück in die Schweiz geht, dann merkt man auch wieder schnell, Tennis ist nicht die Sportart Nummer 1 für Herr und Frau Schweizer, obwohl der grösste Spieler von allen Zeiten ein Schweizer ist. Es schauen mehr Leute das Fußball-Länderspiel als das French Open-Final mit dem Federer. Wissen Sie warum?
Ja, höchstwahrscheinlich, weil die Leute eine andere Beziehung zu Fußball haben. Dann wird es auch rundum viel noch mehr beworben, auch vom Schweizer Fernsehen abgesehen davon. Das hat auch mehr Tradition. Tennis ist mit dem Federer so gross geworden und wenn der Federer geht, wird es auch wieder kleiner werden. Allerdings gibt es Beispiele, wo Tennis-Match ähnlich oft geschaut worden sind wie Fußballmatch.
In anderen Ländern?
In anderen Ländern, beispielsweise auch in Deutschland, wo der Boris Becker vorne war, ist es einfach in gewesen, Tennis zu schauen. Da sind sämtliche Politiker an Davis Cup gegangen und so weiter und so fort. Das ist auch eine Frage, wann, wo, wie, was, wer und es muss dann alles passen. Und gut, wir sind glaube grundsätzlich als Schweizer nicht das Volk, das so einen Star-Kult pflegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen gegen unsere Natur. Und von dort her ist es auch ein bisschen einfacher, eine Mannschaft zu unterstützen, als sagen wir jetzt einen Einzelsportler.
Jetzt, Sie sprechen das gerade an. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob man in der Schweiz selber die Leistungen von Roger Federer genug anerkennt. Mich tut es manchmal auch, dass der Roger in den USA oder hier in Paris oder in Asien grösser oder strahlender oder berühmter ist. Jetzt Sie als Tennis-Weltenbummler oder auch als Auslandsschweizer. Teilen Sie den Eindruck auch?
Ja, absolut. Also, es gibt...
Was ist denn Ihre Erklärung?
Meine Erklärung ist, dass wir gar keine Weltstars haben und uns gar nicht vorstellen können, dass der Federer ein Weltstar ist. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn gewisse Leute sagen, das ist unglaublich, dass irgendjemand berühmt zu ihm gegangen und hat das Autogramm wählen. Er ist mehrmals Weltsportler des Jahres gewesen. Er ist vielleicht einer der 10 bekanntesten Persönlichkeiten, die die Schweiz je herausgebracht hat. Dimensionen übersteigen einfach das, was die Schweizer kann vorstellen. Und darum gibt es so Sachen wie vor ein paar Jahren, wo die Leute, wo eine Nachwuchskategorie gefahren ist, das muss man sich vorstellen. Also es sind quasi Juniorenkategorie vom TÜV, wie mehr als 21 dürfen wir gar nicht sein, um 125 zu fahren. Er wird als Sportler des Jahres gewählt gegenüber der Federer, der gleichzeitig Weltsportler des Jahres war. Ich glaube, da muss man nicht mehr erklären.
Und im gleichen Jahr Wimbledon und US Open
gewonnen. Also, dass da etwas gar nicht zusammenpasst, das ist ziemlich offensichtlich. Und ich bin auch entsprechend oft angezündet worden im Ausland, quasi zum Thema Schweizer und ihr Verständnis für Sport.
Es ist munzelt jetzt, während Sie das erzählen, aber nervt Sie das manchmal auch ein bisschen, dass die Schweiz so tickt?
Nerv ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich weiss, wie die Schweiz tickt. Ich bin schließlich auch Schweizer und ich habe das auch selber erlebt, als ich hochgekommen bin. Mir ist erklärt worden, dass ich gescheiter etwas Rechts lernen soll, als dass ich Profisportler werden soll. Und da bin ich vielleicht schon 10 oder 11 gewesen. Also, dass ich einigermaßen verstehe, woher der Schweizer kommt, ist offensichtlich.
Über Ihre Wurzeln, Ihre Schweizer Wurzeln, aber auch Ihre Zeit jetzt. Sie leben jetzt schon lange nicht mehr in der Schweiz, reden wir dann als Nächstes. Der Roger Federer, der spielt morgen wieder. Unterdessen ist übrigens der Novak Djokovic am Spielen hier vom Center Court. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund gegen Robbie Ginepri. Michael Hedges, was hören wir und warum?
Ja, es ist so, dass ich sehr mit Musik verbunden bin grundsätzlich und selber akustisch Gitarre spiele und vor 10 Jahren ich quasi das Erlebnis hatte, wo einer in Paris ein Stück gespielt hat und ich dachte, ja, ich habe noch nie etwas Ähnliches gehört. Ich habe dann gefragt, was ist das? Er sagte zu mir, wieso kennst du den nicht? Michael Hedges ist quasi der akustische Gitarre-Gott und seitdem versuche ich verzweifelt etwas Ähnliches zu spielen, was ich natürlich nicht anbringe.
Der Fokus auf der RS3 heute aus Paris. Wir sind am French Open. Mein Gast ist der ehemalige Tennisprofi Heinz Günthardt, der selber auch Gitarre spielt und Gitarre sammelt. Von was haben Sie eigentlich mehr daheim? Mehr Gitarre oder mehr Rackets?
Ja gut, also das mit dem Gitarre sammeln ist nicht ganz akkurat. Ich habe zu viele Gitarren, wie einfach, wenn man so umherreist, wie ich, es sehr viele gute Gitarrenläden gibt. Und es gibt ja immer wieder die unwahrscheinliche Möglichkeit, ein gutes Stück relativ günstig zu erstehen. Und zumindest hat man das Gefühl. Und dann bringt man wieder mal eine heim und dann hat man plötzlich ein paar mehr, als man braucht. Aber ich will mich jetzt nicht als Sammler
bezeichnen. Wie viel haben Sie denn?
Ich müsste ihn nachzählen, aber es sind natürlich nicht nur akustisch, es sind ein paar elektrische noch dabei und so weiter und so fort. Ja, also gegen 10 Stück wäre es schon sein.
Und Ihr Sohn spielt ab und zu auch eine von denen, den hören wir dann übrigens im Verlauf von dieser Sendung auch noch. Und ich glaube, Ihre Tochter spielt ab und zu auch mal mit einer Gitarre, aber bis Günthardt zu Hause.
Ja, nicht ab und zu, die benutzen alle. Also sie werden tatsächlich alle benutzt. Das sind natürlich auch von unterschiedlicher Qualität. Es gibt welche, die... sind aus wunderschönem Holz, das soll nicht unbedingt heissen, dass sie dann auch besser tönen, aber sie sehen einfach ein bisschen schöner aus und das sind dann nicht unbedingt die, die man dann gerade auf der Bühne noch benutzt, weil sonst könnten ja verkratzt werden.
Gibt es im Tennis ähnlich sinnliche Momente wie in der Musik?
Ja, das gibt es durchaus, vor allem wenn man selber spielt. Es gibt so Momente, wenn man dort draussen spielt und es funktioniert alles, dass man sich auch als Künstler fühlt. Und in der ersten Runde, wo der Roger Federer am Ende 5 Stoppbälle hintereinander spielt, konnte ich das ziemlich nachvollziehen, was dort gerade passiert ist. Oder? Er hat einfach versucht, den Zuschauer etwas zu bieten auf dem Center Court. Und das hat natürlich sehr viel mit Kunst zu tun.
Der David Foster Wallace, der letztes Jahr verstorben ist, der Schriftsteller, der hat ein Federer-Match als quasi religiöse Erfahrung beschrieben. Was halten Sie von dieser poetischen Beschreibung vom Federer im Tennisspiel?
Ja gut, das ist sicher ein bisschen übertrieben oder sehr übertrieben. Ich habe jetzt noch nie das quasi als
übersinnlich
angeschaut. Wie, ganz ehrlich, die meisten Bälle kann fast jeder Profi spielen, den er spielt. Es geht mehr darum, ob man auch daran glaubt, dass man es reinspielt. Und dann muss man auch noch Selbstvertrauen haben, das zu machen auf dem Center Court, wenn es wichtig ist. Und das dann unterscheidet eben genau die Spreu vom Weizen.
Das hat ja, glaube ich, mit vielem zu tun, mit der Grazie, mit der Ruhe, mit der Coolness vom Federer. Der Foster Wallace, der hat dann sogar noch vermutet, der Federer gehöre zu einer seltenen Spezies von Menschen, die gewisse physische Gesetze ausschaltet. Blödsinn.
Das ist absolut Blödsinn, aber es ist wunderbar zu lesen.
Ja, aber bei einem Muhammad Ali oder bei einem Diego Maradona, dort sind ein Haufen Sportkommentatoren auch in so Heiligsprechungen reingegangen. Vielleicht, weil man die Leistung einfach mit normalen Ansätzen nicht mehr erklären kann. Oder sind ja, Sie da eher Pragmatiker?
Ja, vielleicht auch, wie man die eigene Sportart möglichst gut muss verkaufen. Schließlich lebt man davon. Und wenn ich etwas so aufstilisiere, hoffe ich ja, dass der andere irgendetwas in das Ganze interpretiert, ininterpretiert, zuhause, wo dann ihm vielleicht nur mal einen zusätzlichen Moment gibt. Eben, vielleicht, ob es dann religiös ist oder sonst etwas, wo dann der andere sagt, ist ja wahnsinnig. Und das kann ich, dem kann ich schon ein bisschen nachhelfen, je nachdem, was ich da erzähle vor Ort.
Es gibt Hunderte, es gibt Tausende von Huldigungen in der Weltpresse zum Phänomen Federer. Ich möchte jetzt gerne von Ihnen in ein paar kurze, blumige Worte noch hören. Was macht Roger Federer denn wirklich zum besten Tennisspieler von allen Zeiten?
Also einfach ist das gar nicht zu beschreiben, aber er ist einfach unglaublich effizient. Was so elegant wirkt, ist, dass er keine überflüssige Bewegung macht. Und durch das wirkt das Ganze so einfach. Und wenn es eben so einfach wirkt, hat man das Gefühl, er lässt schwierige Sachen einfach ausgehen. Und das ist eben der religiöse Moment, meiner Ansicht nach.
Und welche von all seinen Eigenschaften und Talent beeindruckt Sie am meisten?
Ja, am Ende spielt er höchstwahrscheinlich so gut, wie er so viel Selbstvertrauen hat. Und er lässt sich eben spielen. Er lässt alles das, was er sich da erarbeitet hat, im Training lässt er raus quasi während einem wichtigen Match, was den meisten anderen nicht möglich ist. Es mit Sicherheit gibt es auf der Tour solche, die schneller sind. Es gibt mit Sicherheit solche, die stärker sind. Es gibt solche, die mehr Ballgefühl haben. Es gibt wahrscheinlich ja fast überall jemanden, der das noch besser kann als er. Aber es geht um das Gesamtpaket, das muss stimmen, das nach am Schluss muss verkauft werden. Und das ist eben genau nur dann möglich, wenn man viel Selbstvertrauen hat. Und man sieht ja, dass seine Karriere explodiert ist nach dem ersten Wimbledon-Sieg. Und bei anderen passiert teilweise genau das Gegenteil. Jetzt haben sie einen gewonnen und können nachher mit dem Druck, dem Auferlegten, was sie sich selber machen, nicht umgehen und verschwinden wieder. Es gibt sehr viele, die einmal ein Turnier gewonnen haben und dann nie wieder. Und bei ihm ist genau das Gegenteil passiert.
Nach dem ersten Wimbledon-Sieg ist seine Karriere explodiert, sagen Sie. Unterdessen hat er 16 Grand-Slam-Titel. Hier versucht er, seine 17. zu holen. Was glauben Sie, wie lange spielt er noch? Wird er wirklich noch bis 2016 dabei bleiben, wie er mal gesagt hat, bis 35?
Ja, also ich hoffe es schwer. Es wird sicher von Verletzungen abhängen, die noch gedrungen ein bisschen öfter kommen, wenn man älter wird. Aber sonst, wenn er da mehr oder weniger verschont wird, bleiben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er fast ewig mithalten kann, weil er eben sehr effizient spielt. Er spielt variabler als fast alle anderen. Er kann somit sein Spiel vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr anpassen, wenn er älter wird. Er hat auch die Möglichkeit, noch mehr als Netz vorzurücken, als er das heute macht, somit den Ballwechsel noch ein bisschen kürzer gestalten. Und es gibt ja genügend Beispiele von Leuten, die sehr lange haben können mitheben, genau wie sie nie verletzt waren. Also zum Beispiel ein Jimmy Connors hat noch gespielt. Ken Rosewall ist, glaube ich, mit 39 noch im Wimbledon-Final gestanden. Ob er das dann auch wieder anbringen, ist eine andere Frage. Aber wenn einer, warum nicht der Roger Federer, so wie er spielt, und eben mit dem, das Gesamtpaket ist so gut, es wird sehr viel davon abhängen, ob dann eben Selbstvertrauen mit 35 auch noch da ist.
Und was jetzt rausgelassen haben, ist die Lust, die er ja auch noch muss haben dazu. Also Spass, Hunger auf Erfolg, das braucht es. Vielleicht hört der Erfolg auch ein bisschen auf, wenn es dann ist, wenn nicht mehr das Zentrale, nicht mehr das Wichtigste im Leben ist. Das ändert sich bei vielen, wenn Kinder rum sind. Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht damals. Sie sind Vater geworden während ihrer Karriere. Kann der Federer als Vater dann weiter in die Tenniswelt nach Belieben beherrschen?
Ja gut, nach Belieben. Es gibt schon andere, die das auch gerne machen. Also nach Belieben ist vielleicht ein grosses Wort.
Aber es gibt nicht viele, die noch Grand Slams gewonnen haben als Vater.
Ja, ich weiss es nicht. Die Statistik habe ich nicht angeschaut. Wobei, die gibt es natürlich, logischerweise. Aber das kann man unterschiedlich anschauen. Man kann auch schwächer werden, wenn man sich zu fest auf etwas konzentriert und entsprechend gar nicht mehr kann entspannen kann. Und Kinder führen dazu natürlich, dass man merkt, dass es neben Tennis andere Sachen gibt. Also das beste Beispiel dafür ist Kim Clijsters, der jahrelang versucht hat, das US Open zu gewinnen, hat es dann gewonnen, ist dann zurückgetreten, ist Mutter geworden, kommt zurück nach 2 Jahren und kann den Titel verteidigen und hat so locker gespielt wie noch nie voran. Also das scheint kein Nachteil zu sein auf ihrer Seite. Also Mütter gibt es übrigens ein paar, die das geschafft haben. Vielleicht hat man dann eine andere Perspektive und geht das irgendwie anders an, aber es muss ja dann nicht schlechter sein.
Muss man im Tennis Egoist sein, um Erfolg zu haben?
Ja, fast sicher, weil es hängt ja alles von einem selber ab. Und wenn man nicht gut drauf ist, kann man nicht den Pass geben im Fußball.
Ich habe die Biografie von Andre Agassi gelesen und dort, das ist das Buch, das sehr viel Aufsehen, für viel Aufsehen gesorgt hat, nicht nur in der Tenniswelt. Und man hat nicht nur den Eindruck, dass man eben ein Egoist muss sein, um im Tennis weit führen zu können, sondern man hat auch den Eindruck, das Tennisgeschäft sei ein bisschen ein Drecksgeschäft. Also mindestens der Agassi beschreibt das ein bisschen so. Er redet auch immer davon, er hasse Tennis. Er hat Tennis immer gehasst. Ist das einfach eine Masche? Glauben Sie ihm das?
Ja, das ist eigentlich schade. Also wenn er das so lange gemacht hat, was er hasst, obwohl er so viel Geld hat und es nicht hätte machen müssen, dann ist er zu bedauern. Für mich das ist fast nicht nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob er da die nötige Distanz hat können gewinnen, nachdem er aufgehört hat, zum Ganzen, um das so zu beschreiben. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch nicht gelesen. Tennis als Dreckschef bezeichnen, finde ich voll falsch, weil es gibt fast nichts Ehrlicheres als Tennis. Wie der gewinnt, der am Schluss mehr Punkte hat oder mehr Game oder mehr Sätze, je nachdem. Etwas Ehrliches als Sport, einer gegen einen, gibt es gar nicht.
Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das Buch nicht gelesen. Ich glaube Ihnen das. Wir haben nämlich gestern schon über das geredet und ich habe gemerkt, dass Sie eigentlich gar nicht unbedingt über das Buch möchten reden. Aber ich bin sicher, dass das Buch auch gerade jetzt im Tenniszirkus ziemlich intensiv diskutiert worden ist. Und dass Sie auch mitdiskutiert haben.
Ja, was die wenigsten können nachvollziehen, ist gewisse Sachen, die er sich da geoutet hat, wie man hat gefunden auf der Tour, das tut dem Sport nicht gut. Warum ist das notwendig, dass er jetzt das macht? Quasi, das hat man als einen sehr egoistischen Zug angeschaut. Und dass er eben die Sportart, die er so viele Jahre ausgeübt hat, soll hassen. Ich kann keinen so richtig glauben. Ich glaube auch nicht, dass er das Tennisspiel an für sich hat, das heisst einen Tennisball schlagen. Ist fast nicht vorstellbar, wenn man es so gut kann, weil das ist ein gutes Gefühl. Was er vielleicht gehasst hat, ist der Druck, aber der Druck hat er sich schließlich selbst auferlegt. Und das hat ja mit der Sportart an für sich wenig zu tun, sondern es sind eben die ganzen Sachen rundherum, die er dann aufsterilisiert hat. Und vielleicht hat es auch noch Probleme mit der Familie gegeben und so weiter und so fort. Was hat das am Schluss mit dem Tennisspielen zu tun?
Es ist noch interessant, Sie haben das Buch nicht gelesen, obwohl Sie selber in dieser Biografie von Andre Agassi auch vorkommen. Kurz, aber sehr zentral, Sie sind der Mann gewesen, der Andre Agassi mit seiner späteren Frau Steffi Graf, sag mal, verkuppelt hat. Jetzt wollen wir es genau wissen. Wie ist das gegangen?
Ja, ich habe gewusst, dass er sie sehr schätzt, um das Wort so zu benutzen. Und dass während Jahren, wie immer wieder mal angefragt hat, über den Agenten, ob es nicht möglich wäre, mal kurz Nachtessen oder und so weiter. Wobei sie hat ja jahrelang auch einen Freund gehabt, wo das auseinandergegangen ist. Ist der Brad Gilbert, der Coach von Agassi, zu mir gekommen und mich gefragt, ob wir nicht mal etwas arrangieren können. Und ich habe gesagt, das Einfachste ist, du tust jetzt einen Trainingsplatz organisieren und ich organisiere den Platz gerade nebendran und dann läuft die notgedrungen ineinander rein, dann können sie ja noch miteinander spielen und dann passiert, was passiert. Und jetzt wissen wir, was passiert ist.
Er hat, glaube ich, das T-Shirt abgezogen.
Ja, ich weiss nicht, ob das jetzt war.
Auf dem Platz, also bei wo sie zusammen gespielt
haben. Ist das der Grund gewesen, warum sie gefunden hat, das ist ein toller Mann? Das muss man sie fragen.
Mit der Steffi Graf sind sie jahrelang unterwegs gewesen, aber nicht permanent. Sie haben meistens als Teilzeitcoach gearbeitet. Ist zu viel Nähe im Tenniszirkus schlecht oder gefährlich?
Ja, als Coach muss man gewisse Distanz haben, weil wenn ich da emotional alles mitgehe, was der Spieler durchmacht, kann ich mir höchstwahrscheinlich nicht helfen. Gewisse Distanz braucht es. Und das machen verschiedene Leute unterschiedlich. Also ich hätte Mühe auf dieser Tour 45 Wochen im Jahr zu sein. Also jetzt sowieso und früher auch. Das wäre für mich gar nicht machbar gewesen. Also ich hätte nicht können 45 Wochen im Jahr ein guter Tenniscoach sein.
Wieso ist denn das so? Also wieso braucht es denn die Distanz? Jetzt im Fußball da muss der Trainer immer bei der Mannschaft sein, zieht alle Fäden, sucht für jedes Problem eine Lösung.
Das macht der Tenniscoach auch, aber er hat dort 20 Leute oder noch mehr und somit weniger eine persönliche Beziehung 1:1. Vielleicht zu gewissen Spielern eine nähere Beziehung, aber sicher nicht so, wie wenn man nur eine einzige Person coachen.
Sie haben Steffi Graf trainiert, Sie haben einmal Jennifer Capriati trainiert, Sie haben Dinara Safina trainiert unterdessen oder aktuell arbeiten Sie mit der Anna Ivanovic. Wieso können Sie es besser mit den Damen?
Ich weiß nicht, ob ich es besser kann mit den Damen. Ich bin noch nie von einem Mann gefragt worden. Es hat sich da irgendwie so ergeben, wobei ich ja 10 Jahre überhaupt nicht gecoacht habe. Also heisst überhaupt nicht, ist nicht ganz richtig. Also die anderen Beispiele, die Sie jetzt da angesprochen haben, das sind so Teilzeitjob gewesen über ein paar Wochen, wo es darum gegangen ist, jemandem kurzfristig Impuls zu geben.
Aber Sie würden auch einen Mann trainieren können, das wäre kein Problem.
Ja, da ich ja eigentlich ursprünglich auf der Mannentour gespielt habe, 10 Jahre lang, und selber ein Mann bin, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich weiss, wie das funktioniert.
Also Tennis ist Tennis, das haben Sie, glaube ich, mal gesagt. Egal, ob Frau oder Mann zu coachen, obwohl die Unterschiede ja riesig sind. Also wo sind sie eigentlich am grössten?
Ja, in der Athletik. Und deshalb ist die Taktik ein ganz anderer. Und dann auf der mentalen Seite ist es auch noch unterschiedlich. Frauen reagieren emotionaler als Männer tun. Das scheint naturbedingt zu sein. Das soll nicht heissen, dass sie weniger gute Wettkämpfer sind. Aber sie machen es anders.
Es ist zwar alles hypothetisch, aber spannend ist es gleich. Machen wir doch mal kurz das kleine Spiel. Roger Federer spielt gegen die Nummer 1 der Frauen, gegen Serena Williams aktuell. Wie viele Punkte macht Williams?
Ich weiß nicht, wie viele Punkte Williams macht, aber wenn Roger gut spielt, mit Sicherheit kein Game.
6-0, 6-0.
Überhaupt keine Frage. Also das sind Welten.
Okay, die Herren Nummer 500, das ist im Moment der Italiener Andreas Doppini, so heisst er. Der spielt gegen Serena Williams. Wie viele Games macht Serena Williams, gegen das 500. von den Männern.
Ja, es kommt darauf an, was für ein Spielertyp das ist, aber normalerweise gehen es Nummer 500. von den Männern immer gegen das Nummer 1. von den Frauen. Weil man darf nicht vergessen, dass die Leistungsdichte bei den Männern enorm gross ist. Denn das Nummer 500 ist nicht so viel schlechter als der Roger Federer. Und von der Athletik her immer noch viel besser als Serena Williams, wobei Serena Williams eine hervorragende Athletin ist. Aber man könnte es vielleicht vergleichen, wenn man jetzt in die Leichtathletik geht, wo man es wirklich könnte nachmessen könnte. Wie viele Männer rennen schneller über 100 Meter als die schnellste Frau? Das gibt wahrscheinlich fast unendlich viele, die das anbrechten. Wobei das soll nicht heissen, dass der Unterhaltungswert am Schluss vom Mannentennis grösser ist als vom Frauentennis. Es findet einfach eine andere Sportart unten steht. Alles ist ein bisschen langsamer, die Taktik ist anders, die Emotionen sind anders und so weiter und so fort. Und da kann sich jeder aufsuchen, was ihm mehr gefällt.
Gut, jetzt noch letzte. Der Heinz Günthard spielt gegen Serena Williams.
Ja, also so wie ich zu Weg bin, hätte ich keine Chance momentan. Das hat wenig mit dem Ballschlag zu tun, das geht gut, aber ich bin einfach zu langsam auf der Beine.
Wenn sie spielt, dann spielt sie im Moment meistens mit Ana Ivanovic im Training, ehemalige Weltnummer 1, die hier in Paris auch mal gewonnen hat, das French Open. Sie ist bereits ausgeschieden dieses Jahr, und zwar in der zweiten Runde. Wo liegt momentan das Problem bei ihr?
Ja, sie hat kein Selbstvertrauen. Und das macht enorm viel aus. Das ist das eine, wenn man einen Ball kann, also das Art spielen, wo man sollte im Training, und etwas anderes, wenn es ein Breakball ist. Und man plötzlich den Ball am Rahmen trifft, wie einfach die Bewegungsabläufe, die eigentlich automatisiert sind, nicht mehr automatisch abläuft, wie quasi das Grosshirn sagt, ich muss jetzt dieses oder jenes machen. Und wer versucht, hat mal ganz bewusst Muskulatur über das Grosshirn zu steuern, stellt fest, dass ein Stegendrapslaufen beispielsweise schon äußerst schwierig wird, wenn ich es versuche, ganz bewusst zu machen.
Wieso verliert denn ein ehemaliger Nummer 1 Selbstvertrauen?
Da gibt es die verschiedensten Gründe. Es ist so alles in Bewegung, wenn ich 20 bin. Die meisten Leute gehen in die Schule, gehen dann vielleicht an die Universität und nehmen dann vielleicht das sogenannte Gap Year, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen. Aber da schauen ja nicht hunderte von Journalisten zu, wenn ich nicht weiss, was ich machen soll und vielleicht gerade ein bisschen depressiv gestimmt bin, wie ich das Gefühl habe, das Leben ist nicht so spannend und es ist nicht interessant und so weiter und so fort. Gleiche Abläufe gibt es dann auf der Damentour oder auf der Mannentour, aber es findet eben in der Öffentlichkeit statt. Und wenn meine Leistungsfähigkeit plötzlich 2% abnimmt, aus verschiedenen Gründen, wenn ich eben plötzlich erwachsen werde und mir gewisse Gedanken mache, dann sind die Resultate ganz andere.
Es ist ja sicher auch immer entscheidend, ob jemand seine Möglichkeiten kann ausschöpfen kann. Sie haben das gerade angesprochen, auch, ob jemand sein Talent richtig einsetzt, auch auf eine ganze Karriere betrachtet. Haben denn Sie, Heinz Günthard, Ihrer Aktivzeit als Profi eigentlich das Optimum aus Ihren Möglichkeiten rausgeholt?
Ja, das ist bei mir noch schwierig zu beurteilen, weil mir ist ja gesagt worden mit etwa 18, dass ich gar nicht Tennis spielen kann, weil ich ein Hüftproblem habe, zwar rechts und links. Und normalerweise ist es gar nicht machbar, auf der Profitour zu spielen, mit dieser Hüftsteife, um es mal so auszudrücken, die ich hatte. Und das habe ich dann müssen kompensieren durch alle anderen Möglichkeiten. Ich habe glücklicherweise extrem gute Muskulatur gehabt. Ich war also extrem schnell gewesen, geradeaus. Und habe somit gewisse Sachen abdecken, praktisch sonst keiner konnte abdecken. Und es ist dann weniger aufgefallen. Allerdings, wenn ich einen alten Film anschaue, ich weiß ganz genau, was ich gar nicht machen konnte. Also von dort her bin ich wahrscheinlich ziemlich nah am Maximum gewesen. Also die Physiotherapeuten haben immer mir gesagt, ich sei Nummer 1 von den Hüftstiefen auf der Welt.
Ja, man sieht das auch jetzt. Sie hinken ein bisschen. Also ist mir gerade aufgefallen, als ich sie getroffen habe. Sie sind nicht der einzige von den ehemaligen Tennisprofis, der hier das Roland Garros ein bisschen rumhinkt. Der Mats Wielander, der für Eurosport kommentiert, der läuft auch ein bisschen rum. Haben die meisten Profis Langzeitschäden? Also geht es nicht ohne Abnutzungserscheinungen?
Höchstwahrscheinlich geht es nicht ohne Abnutzungserscheinungen. Bei mir ist der Unterschied, dass ich eben schon am Hinken war mit 18 oder mit 15 schon. Von dort her bin ich mir als Hinken gewöhnt gewesen, und es fällt mir selber auch nicht auf. Aber es ist klar, dass wenn man Gelenke so beansprucht, wie wir das machen, vor allem wenn man auf Hartbelag spielt, dass da irgendwelche Schäden entstehen. Wer das wollen ausprobieren, dann soll mal 50 Sprint machen auf dem Parkplatz und immer voll bremsen und dann wieder zurücksprinten. Und dann hat er etwas Gefühl, wie sich das Ganze anfühlt.
Sie haben nicht nur während oder in Ihrer Aktivkarriere sozusagen das Optimum rausgeholt von dem, was möglich war. Sie haben vor allem auch nach Ihrer Karriere ziemlich viel gemacht. Sie sind so etwas wie der Bernhard Russi, könnte man sagen, vom Tennissport, mindestens für uns Schweizer. Haben Sie die Karriere nach der Karriere auch ein bisschen geplant oder sind Sie da einfach reingerutscht und mal geschaut, was passiert?
Nein, das ist eine Serie von Zufällen, wie solche Sachen stattfinden. Früher hat man beim Schweizer Fernsehen jeden Sportart allein kommentiert und dann ist es en vogue geworden, dass man eben einen Co-Kommentator hat, der ein Experte sein soll. Und das ist gerade etwas zusammengefallen mit der Zeit, in der ich aufgehört habe. Und dann haben sie mir die Chance gegeben, in der Kommentatorenkabine quasi mitzuwirken. Und dann hat sich das so langsam weiterentwickelt. Ich habe ja dann auch noch während 10 Jahren für Eurosport auch noch geschafft. Und dort vor allem auch noch moderiert und alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich habe da sehr viel Glück gehabt, am richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Und dann glücklicherweise vielleicht auch zwischendrin noch man es richtig gemacht oder bei einigermaßen von der Qualität her gut genug gewesen, dass wir es das zweite Mal auch noch benutzt haben.
Aber sie sind einfach so ein bisschen reingeschlittelt. Grundsätzlich, also nach ihrer Tenniskarriere haben sie erst mal gar nicht gewusst, was sie machen. Oder haben sie genau schon gewusst, ich würde Trainer?
Nein, mit Sicherheit. Das ist etwas, was mir gar nicht in den Sinn gekommen ist. Ich habe mich auch nie nicht als Trainer beworben. Ich habe nach meiner Karriere vor allem auch journalistisch angefangen zu arbeiten, weil ich Schreiben interessant gefunden. Ich habe während Jahren für den alten Sport, ich weiss gar nicht, ob sich die Leute noch an den...
Ich erinnere mich.
Erinnern.
Ich habe abonniert sogar.
Ja, ich habe da als Kolonist gearbeitet, auch eine Zeit lang sehr intensiv für den Tagesanzeiger. Und vor allem das auch für mich interessant gefunden, wie wenn man etwas schreibt, dann muss man sich das mehr oder weniger genau überlegen, was dort steht. Und da ja alles ein bisschen miteinander verbunden ist, also ich schreibe und wenn ich dann viel schreibe, dann ist es auch einfacher zu reden, wie man dann eine ähnliche Sprache vielleicht benutzt. Dann hat es so ein Mischmasch gegeben zwischen Schreiben, Kommentieren, Moderieren und ich bin da mehr oder weniger einfach drin reingerutscht, ohne grosse Planung.
Er schreibt, er kommentiert, er trainiert, der Heinz Günthardt, und er vagabundiert ein bisschen in der Weltgeschichte umeinander. Er lebt in Schweden einerseits, hat ein Haus in Schweden, aber im Moment Lebensmittelpunkt ist in Monaco. Über das Leben zwischen all diesen verschiedenen Orten reden wir hier im Fokus nach einem nächsten Musikwunsch. Und zwar ist das ganz ein spezieller Musikwunsch. Es ist nämlich Musik von den Kindern von Heinz Günthardt, Nikolas und der Nikolas und der Alexandra Günthardt. Das ist eine Art Günthardt-Band.
Ja, das kann man so nennen. Also Brüder und Schwestern, sie ist 20 und er ist 16, spielt schon seit rund 5 Jahren zusammen. Wobei sie jetzt momentan Komposition studiert in Stockholm und somit nicht mehr daheim ist. Also sie spielen eigentlich dann nur noch zusammen, wenn sie auch Auftritt hat.
Wann haben Sie denn zuerst mal gemerkt, dass es okay ist, wenn Ihre Kinder den Tennisschläger verkehrt in die Hände nehmen?
Also sie haben alle auch ein bisschen Tennis gespielt. Nico sogar sehr gut. Ist einmal schwedischer Meister im Doppel unter 12 gewesen, glaube ich sogar, und im Halbfinale im Einzel. Aber sie haben beide schon früh angefangen Musik machen, wie sie sind in die internationale Schule gegangen in Mougins, also im Süden von Frankreich, wo wir in Monaco da gewohnt haben. Und die haben die Künste sehr unterstützt, muss ich sagen. Also sie haben auch schon Musicals aufgeführt mit 12 und 13, wo an normalen Schulen ein bisschen weniger stattfindet. Und sie sind dann quasi über das in Musik reingerutscht.
Tu m'as dit que tu me manques. Comme les enfants, tu m'as dit que tu me manques.
Alessandra und Nicolas Günthard, Schüstergomm im Fokus hier auf der RS3 direkt aus dem Stade Roland-Garros. Ich sitze hier zusammen mit dem Schweizer Ex-Profi und Tennistrainer und Experte Heinz Günthard direkt vor dem Center Court, wo der Novak Djokovic gegen Robbie Ginepri 4-4 steht im ersten Satz. Wir reden allerdings nicht nur über Tennis, sondern wir haben vorher schon ein bisschen über Musik geredet. Das ist eben der Sohn, den wir gerade gehört haben, und die eine Tochter. Ihr grösster Fan ist der Vater. Täuscht der Eindruck?
Sicher nicht. Nein, es ist ja so, dass ich ein absoluter Fan bin von meinen Kindern. Aber da bin ich auch von der Dritten noch, von der Grössten. Also das ist jetzt nicht relevant, ob sie jetzt Musik machen oder nicht. Ich bin grundsätzlich ein Fan von meinen Kindern.
Stolzer Vater, der auch hier mit dem MP3-Player oder Leuten ab und zu ein bisschen Musik vorspielt vom eigenen Nachwuchs.
Ja, es ist eben 34 Jahre schon da. Also ich kenne alle sehr gut, oder? Und man trifft sich einmal pro Jahr und fragt, was ist so alles passiert? Und man tut sich auch zwischendurch ein bisschen austauschen über E-Mails. Jetzt der Barman da unten ist ein absoluter Musikfan, der mir immer Musik schickt. Und dann habe ich dann irgendwann mal die Musik zurückgeschickt, kommentarlos. Und dann habe ich gesagt, das ist noch gut, was ist das? Er hat gesagt, das sind meine Kinder. Sie da fragt logischerweise ständig, was macht es, was gibt es Neues.
Es ist ja nicht nur der stolze Vater Heinz Günthard, es ist eben auch der Musikfreak Heinz Günthard, der flammende Led Zeppelin-Fan. Das haben sie mir gestern mal verraten. Und eben Gitarrensammler wären sie gerne Musiker geworden.
Ja, ich tue gerne etwas kreieren. Logischerweise, das ist, glaube ich, der Anreiz, warum ich auch Tennis gespielt habe. Wobei sich das vielleicht jetzt ein bisschen komisch anhört, aber das ist auch Kunst, wenn man da draußen ist und man kreiert halt irgendwelche schöne Schläge und es fühlt sich gut an. Und von dieser Seite her gibt es sicher eine Verbindung auch zur Musik. Es gibt auch sehr viele Tennisspieler, die Musik machen, Musiker, die gerne Sport machen. Das ist zwar nicht genau dasselbe, aber trotzdem gibt es sehr viele Verwandtschaften zwischen Sport und Kunst.
Ihre Kinder, die haben sich jetzt eben mindestens vorerst für Kunst entschieden, also für die Musik. Sind Sie eigentlich ein Vater gewesen, wo häufig rum war, der viel zur Erziehung von Ihren drei Kindern beigetragen hat?
Also ich hoffe schon, häufig rum im normalen Fall weniger. Also es ist so, durch meine Jobs, die ich da gemacht habe, ist es nicht so, dass ich von 9 bis 5 gearbeitet habe und dann bin ich quasi am Abend dann da und am Wochenende, sondern ich bin entweder weg oder dann gerade 5 Tage dort. Wobei bei den ganzen Sachen, die ich da gemacht habe, ich auch nochmal sogar bei einer Bank gearbeitet, die wenigsten wissen. Ich bin mal Direktor bei der UBS in Monaco und dort habe ich mal kurzfristig, also 1-2 Jahre lang, tatsächlich von 9 bis 5 geschafft, wobei ich festgestellt habe, dass das nicht unbedingt der Rhythmus ist, der mir behagt.
Was sagt eigentlich Ihre Frau dazu, dass sie ständig mit so jungen Frauen Tennis trainiert? Wie zum Beispiel damals der Steffi Graf oder jetzt der Anna Ivanovic?
Ja gut, also zu mir sagt sie nicht allzu viel. Sie müsste sie fragen, ich weiß nicht, was sie Ihnen würde sagen.
Ich würde es aber von Ihnen wissen.
Eben, ich weiß nicht. Also, sie hat definitiv jetzt kein Problem mehr damit. Ob es für einen anders war, kann ich nicht endgültig beurteilen. Es hat sicher Momente gegeben, wo sie gefunden hat, dass ich jetzt quasi zu viel Zeit mit meinem Job verbringe. Dann haben wir quasi über den Job geredet. Ob das damit zu tun hat, dass ich das auch noch mit einer Frau mache, ist ja für uns Männer nicht immer so einfach zu beurteilen, weil Frauen ja, wenn sie die Wörter benutzen, nicht immer genau mit den Wörtern das ausdrücken, was sie auch denken. Und wir sind ja nicht wahnsinnig gut im Interpretieren, also werde ich das jetzt offen lassen.
Im Moment lebe ich im Hotel hier in Paris. Das kommt ganz häufig vor, wenn Sie da auf der Tennistour unterwegs sind. Dann haben Sie aber eben noch ein Haus in Schweden und Lebensmittelpunkt ist Monaco. Das tönt alles so nach High Society, nach High Life. Tönt es nur so oder ist es auch so?
Also mir gefällt mein Leben gut, aber das soll ja auch so sein. Wobei, das ist ein Sommerhäuschen, das wir dort mal gekauft haben vor etwa 30 Jahren in Schweden. An einem schönen Ort, direkt am Wasser, aber eben der Lebensmittelpunkt ist in Monaco. Und das ist von dort her gekommen, dass, wo ich gespielt habe, dass einfach das Klima hervorragend ist dort. Es gibt einen der besten Country Clubs, das ist auch dort, wo das Turnier stattfindet, Fitnessräume, sehr viele Sparringpartners, weil sehr viele dort wohnen, aus einem ähnlichen Grund. Und dann
also nicht aus steuertechnischen Gründen.
Ja gut, das kommt natürlich dazu, dass es wunderschön ist, sonst würden wir vielleicht 5 Meter weiter wohnen in Frankreich. Weil dort wären die Wohnungen auch günstiger, abgesehen davon. Aber am Schluss ist klar, wenn man die Möglichkeit hat, nachher dort zu wohnen und nicht in Frankreich Steuern zu zahlen, dann bietet sich das an.
Leben in Monaco. Sind Ihre Kinder mit dem goldenen Löffel aufgewachsen?
Nein, sie sind auch in dem Sinne in Frankreich in die Schule gegangen, das heisst in Mougins. Das hat eine internationale Schule dort, die hervorragend ist. Wobei es schon richtig ist, dass ein Haufen Leute ein bisschen mehr Geld haben, als immer gut tut. Und gewisse Kinder in diesem Umfeld dann, ja, also verwöhnt ist noch ein zartes Wort dafür sind, dass es dann halt Momente gibt, wo plötzlich Kinder vorgefahren mit Privatchauffeur oder Schule, das ist vielleicht nicht der Idealfall. Aber ich glaube, dass so, bis zu so einem Moment schon viel damit zu tun hat, wie man selber mit solchen Sachen umgeht.
Sie kennen das Jet-Set-Leben auch, weil Sie ab und zu also, sag mal, Rich Kids oder superreiche Tennisunterricht geben in Monaco, oder?
Ja, ich habe das auch schon gemacht, aber wobei, das mache ich wirklich extrem selten. Es ist eigentlich nur ein Ort, einmal, wo ich das gemacht habe. Wie, das hat sich gerade angeboten und das Kind ist auch sehr talentiert und dann macht es auch Spass, sagen wir, mit einem 12-Jährigen zwischen ihnen Tennis spielen. Und wenn es quasi gerade vor Ort ist, sowieso, warum nicht? Aber im Normalfall gebe ich da keinen privaten Unterricht.
Ich weiß nicht, ist es unverschämt zu fragen, ob ein Tennisspieler von Ihrem Schlag, der eben die Welt Nummer 22 mal war, in seiner Aktivkarriere genug Preisgeld verdient hat, um ausgesorgt zu haben?
Also wir haben damals wesentlich weniger verdient, als die Leute heute verdienen. Aber da möchte ich mich nicht beklagen, wenn wir dann das Vergleich sagen mit Rod Laver, der die 60er Jahre und Anfang 70er gespielt hat, habe ich ein Mehrfaches verdient. Also mir ist von der her gut gegangen und man hat sich, oder mehr, nicht mehr, sondern ich habe mich ein sehr gutes Polster können auf die Seite legen, wo mir das eben auch erlaubt hat, nachher können, fast in den Tag hineinzuleben, dass ich eben nicht haben müssen planen, was ich anschliessend mache, um meine Familie zu ernähren.
Darum haben Sie auch nicht unbedingt wollen am Carlos Santana Tennisstunden geben, so richtig, oder?
Das ist richtig, er ist ein absoluter Tennisfan, wie viele Musiker eben, er spielt wahnsinnig gerne Tennis. Und auch viele Schauspieler spielen gerne Tennis und teilweise sogar noch sehr gut, muss man dazu sagen, weil Showbusiness und Sport, das alles ein bisschen miteinander in Verbindung ist.
Und der Carlos Santana noch schnell, wie hat denn der Tennis gespielt?
Miserabel, muss man dazu sagen. Athletisch ist er also unter Null. Man muss wirklich ganz genau aufs Racket spielen. Wobei das ist noch interessant, dass man sich dann oft austauscht. Also es ist auch darum gegangen, er hat dort ein Konzert gehabt, das war in Hamburg. Und er war ein grosser Fan von der Steffi. Wir haben den Billett bekommen, logischerweise an sein Konzert, wobei er hat ja hauptsächlich mit der Steffi reden, nicht mit mir. Das ist auch okay, aber ich habe dann auch gesagt, ja gut, es ist auch noch ein Prince-Konzert und es wäre ja sinnvoll, dass wir das auch noch gehen schauen. Und er hat logischerweise können Billett organisiert für den Prince, hat natürlich neben der Steffi sitzen, was ihre unter uns nicht so wahnsinnig behagt hat. Das hat mich nicht gross gestört, wie ich dann können Prinz schauen konnte, oder? Und das war mir im Moment dann wichtiger gewesen. Und am Ende muss ich sagen, hat er ihr noch Gitarre geschenkt, was mich natürlich schon ein bisschen gestört hat, dass er sie das bekommen hat. Und zwar ist das eine PRS-Gitarre, die er ja spielt, eine spezielle. Und da gibt es ein Santana-Modell, wo farblich so war, dass eben quasi die Regenfarbe. Und darum heisst die Gitarre auch Bob. Und die muss irgendwo im Kasten stehen. Ist nie mehr gespielt worden seitdem von der Steffi. Und ich hätte sie natürlich schon wahnsinnig gern gehabt.
Vielleicht gibt es sie Ihnen noch. Der Musikliebhaber Heinz Günthardt, der ist jetzt immer mal wieder auftaucht in diesem Gespräch. Im Fokus hier auf DRS 3. Zum Schluss möchte ich unbedingt noch etwas aufklären. Vor etwa 6 Jahren habe ich mal mit dem Schlagzeuger von Metallica, mit dem Lars Ulrich, ein Interview gemacht. Und dann habe ich gefragt, wer als er eigentlich kennt in der Schweiz. Und er hat mir Folgendes geantwortet.
Let's see, Switzerland, who else? Heinz Gundhard. The old tennis player, yeah.
Yeah. Was um alles in der Welt hat Heinz Gundhard mit dem Heavy Metal von Metallica zu tun?
Leider gar nichts. Ich hätte sie gerne mal live gesehen. Vielleicht sind sie dann irgendwann mal am gleichen Ort wie ich. Und hoffentlich mag er sich noch daran erinnern, dass er sich an mich erinnern kann, dass er das Billett bekommt.
Aber wieso kennt er sie?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht spielt er selber auch Tennis. Vielleicht ist er interessiert an der Sportart grundsätzlich.
Sein Vater war, glaube ich, mal Tennisprofi.
Ja,
eben. Ich habe gedacht, sie hätten sich vielleicht mal getroffen.
Nein, leider nicht. Da ist eben die Verbindung schon wieder hergestellt. Und das findet oft statt, dass eben Musiker mit dem Sport zu tun haben. Das sind ja so oft so, dass die Musiker, wenn sie auf der Tournee sind, auch Ablenkung suchen. Und dann suchen sie irgendwelche Sportarten, wo es dann ausüben. Es gibt welche, die spielen Golf, es gibt andere, die spielen Tennis.
Sport und Musik haben Zürich West mal auf einer Platte gesungen. Metallica, ja, vielleicht mal ein Konzert mit dem Heinz Günthardt. Aber ich glaube doch lieber Simon & Garfunkel, wenn sie es
wirklich hören müssen.
Ja gut, also Sam Garfunkel ist natürlich aus meiner Jugendzeit, das ist die erste Platte, die ich mir mit meinem eigenen Geld kaufen konnte. «Bridge Over Troubled Water» hat sie geheissen. Und ich habe das wunderschön gefunden, die Harmonie. Und dann das Lied hat natürlich auch eine Beziehung, schliesslich heisst meine Frau Cecilia. Eine von diesen Strophen geht ja «Cecilia, you're breaking my heart».
Cecilia zum Schluss vom Fokus mit Heinz Günthardt, der heute aus Paris vom French Open gekommen ist. Einen schönen Montagabend in der Schweiz wünscht der Dominik Tiller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.